Lebenswerk, der Podcast der Ordensspitäler Österreichs. 23 Ordensspitäler, 22.500 MitarbeiterInnen, 2 Millionen PatientInnen pro Jahr und über 230.000 Operationen. Die österreichischen Ordensspitäler sind ein wichtiger Partner der Bundesländer in der medizinischen Versorgung. Aber wer steckt hinter all diesen Zahlen? Hier kommen Menschen zu Wort, die einen besonderen Geist leben und jedes Ordensspital zu einem Ort der menschlichen Zuwendung und der Hoffnung machen. Hier kommen Menschen zu Wort, die Verantwortung tragen, Entscheidungen treffen, wenn es sein muss, auch anecken. Aber immer mit dem Blick auf das Wunder des Lebens. Hier ist Lebenswerk, der Podcast zum Mitdenken.
Grüß Gott und herzlich willkommen zu Lebenswerk, dem Podcast der Ordensspitäler Österreichs. Schön, dass Sie wieder zuhören. Mein Name ist Alexandra Laubner-Gadowski und ich darf Sie wie immer als Moderatorin durch den Podcast führen. Wir sind ja jetzt mitten im Sommer, ist eigentlich meine Lieblingsjahreszeit, aber die vergangene Hitzewelle mit Temperaturen von bis zu 40 Grad und den tropischen Nächten hat mir und wahrscheinlich auch vielen von Ihnen zu schaffen gemacht. Was sicher ist, die nächste Hitzewelle kommt bestimmt und genau das ist unser heutiges Thema. Wie gefährlich sind hohe Temperaturen wirklich? Und was sollte man aus medizinischer Sicht unbedingt beachten? Es geht in unserem folgenden Gespräch aber nicht nur darum, wie viel man trinken sollte, sondern auch um einen Aspekt, an den die wenigsten von uns wahrscheinlich denken, nämlich, dass man die Einnahme von bestimmten Medikamenten bei extremer Hitze überprüfen sollte. Als heutigen Gast darf ich dazu einen absoluten Experten begrüßen, Primar Dr. Hans-Peter Kröchenick. Er ist Vorstand der Abteilung für Innere Medizin im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder St. Veit an der Glan. Herzlich willkommen und schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Also ich habe mich sozusagen in den letzten beiden Tagen der vergangenen Hitzewelle wirklich komplett zu Hause eingeigelt. Mobile Klimaanlage, 2 Ventilatoren waren sozusagen im Dauereinsatz. Wie ist es Ihnen persönlich ergangen?
Ja, ich würde sagen, nicht viel anders, als Sie das jetzt schildern. Also es war auch für mich, und ich zähle mich jetzt nicht unbedingt gleich zu einer Risikogruppe, auch belastend. Ich habe arbeiten müssen in dieser Zeit und zu Hause auch versucht, natürlich die Fenster geschlossen zu halten, entsprechend zu kühlen, zu lüften in den Nachtstunden, in den Morgenstunden und zur Haupthitzezeit sich so gut wie möglich im Inneren zu befinden.
Was viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sicher interessiert, was passiert eigentlich im Körper, wenn die Temperaturen über mehrere Tage oder die letzte Hitzewelle war ja 2 Wochen lang, sehr hoch bleiben?
Das ist für den Körper eine Stresssituation. Also unser Körper ist ja auf eine sehr enge Temperaturkontrolle eingestellt. Wir wissen ja alle, wie es uns geht, wenn wir Fieber verspüren, also Körpertemperaturen über 38 Grad Celsius haben. Wenn generell die Außentemperaturen, so wie in dieser besagten Zeit jetzt deutlich höher waren, über 40 Grad oder bei 40 Grad, dann kommt es zu einer allmählichen Überhitzung des Körpers und der Körper versucht halt mit seinen Möglichkeiten entsprechend die Temperatur zu kontrollieren und das gelingt dann beim einen besser, beim anderen schlechter. Was sind die Maßnahmen, die der Körper trifft? Er versucht durch vermehrte Durchblutung der Haut sozusagen Temperatur abzugeben mit Schweißbildung. Schweißbildung führt wieder im weiteren Verlauf dazu, dass wir natürlich Flüssigkeit verlieren, die wir dann in einer gewissen Art und Weise danach aufnehmen müssen wieder. Und gerade bei älteren oder bei sehr jungen Patienten kann das sehr rasch kippen und zu einem Risiko werden.
Ab wann wird es jetzt aus medizinischer Sicht wirklich gefährlich? Und noch eine Frage, wird Ihrer Meinung nach die Hitze oder die Hitzewelle sozusagen als Gesundheitsrisiko in der Bevölkerung noch immer unterschätzt?
Vielleicht darf ich mit der zweiten Frage gleich anfangen. Es wird definitiv unterschätzt. Es gibt aber auch von der österreichischen Gesundheitsagentur auch schon Erhebungen, mit wie viel Hitzetoten wir im Jahr zu rechnen haben. Und das ist aus meiner Sicht doch überraschend hoch. Also wir sprechen 2025 von errechnet ca. 500 Hitzetoten. Das war im Jahr zuvor sogar doppelt so hoch bei knapp 1000 Hitzetoten. Wenn man das mit Todesfällen im Straßenverkehr in Beziehung setzt, sieht man, dass das viel deutlicher und höher ist, aber von der Gesellschaft gar nicht so wahrgenommen wird. Also es ist ein gesellschaftliches Risiko. Ich glaube, dem müssen wir uns stellen und das ist ganz, ganz wichtig. Ja.
Nochmal zu der ersten Frage zurückzukehren. Haben Sie da beobachtet, sozusagen bei der letzten Hitzewelle, die ja noch nicht so lange her ist, dass deswegen mehr Patientinnen und Patienten ins Krankenhaus kommen?
Ja, das ist ein ganz guter Predikt. Also wir beobachten es eigentlich bei jeder Hitzewelle, wenn wir längere Zeit hohe Temperaturen haben und stellen uns auch schon vielleicht erfahrungsgemäß oder unbewusst auf etwas andere Behandlungsschemata ein. Welche Patienten betrifft es? Also ich bin ja auf einer internen Abteilung und da betrifft es vor allem die ältere Generation, vor allem ältere Patienten, pflegebedürftige Patienten, Patienten aus Altenheimeinrichtungen, die deutlich häufiger zu uns kommen, vor allem mit typischen Hitzeschäden. Da geht es vor allem um vermehrten Flüssigkeitsverlust, um Verwirrung, über das können wir vielleicht später nochmal ganz kurz sprechen. Und das ist augenscheinlich. Und das geht auch mit einer erhöhten Morbidität und Mortalität, also vermehrten Komplikationen und auch Todesfällen leider einher.
Jetzt haben Sie schon von den ersten Warnzeichen oder Auswirkungen gesprochen. Welche ersten Anzeichen zeigen, dass der Körper nicht mehr mit der Hitze gut zurechtkommt?
Ja, das ist, was wir sicher auch schon am eigenen Körper bemerken, dass man müder ist, dass man nicht so leistungsfähig ist, dass man vermehrtes Durstgefühl hat. Das sind so die ersten Zeichen. Bei älteren Patienten, vielleicht auch Patienten mit Demenzerkrankungen, sind das dann eher indirekte Zeichen, dass sie auch Verwirrtheitsanzeichen zeigen können, dass sie vermehrt Schläfrigkeit haben. Und wir sehen das dann auch in bestimmten medizinischen Parametern, wenn wir dann zum Beispiel Blutbestimmungen machen, dass es dann zu einer Verschiebung der Körpersalze kommt. Das ist etwas, was sehr beeinträchtigend sein kann und auch zu einer Beeinträchtigung der Nierenfunktion, sozusagen Austrocknen des Körpers, was dann auch verschiedene Komplikationen wie Herzinfarkt, Schlaganfälle, Lungenentzündungen erhöhen kann.
Wann reicht es eigentlich aus, sich jetzt auszuruhen oder vielleicht mehr zu trinken? Und wann sollte man unbedingt ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen?
Ich glaube, man kann da verschiedene Stadien der Hitzeschäden unterscheiden. Es gibt einmal den sogenannten Sonnenstich. Also wenn man zu lange in der Sonne ist und sich das vor allem im Kopfbereich abspielt, wo man Schwindel verspüren kann, Kopfschmerzen verspüren kann, dann ist es meistens ausreichend, wenn man sich in einen schattigen Bereich zurückzieht und sich versucht zu kühlen. Und es gibt aber auch den medizinischen Notfall, wo, wie Sie schon angesprochen haben, diese medizinische Hilfe wirklich notwendig ist. Da sprechen wir dann vom Hitzeschlag. Also das sind dann Temperaturen im gesamten Körper über 40 Grad und die benötigen eine dringende ärztliche Vorstellung und auch Behandlung und Betreuung.
Sie haben ja schon vorher von den besonders gefährdeten Gruppen gesprochen, also ältere Menschen, chronisch Kranke. Sie haben auch Menschen mit Demenzerkrankungen erwähnt. Was sind Ihre konkreten Tipps, beziehungsweise gibt es so typische Symptome, die Angehörige vor allem beachten sollten bei Hitzewellen?
Ich glaube, wenn man so wie jetzt weiß, dass wir wieder in eine Hitzewelle kommen oder sich das schon abzeichnet, dass man einmal schon bewusst auf die Schwächeren in der Gesellschaft schaut, und das sind hier mal im Großteil eben unsere älteren Mitbürger und Mitbürgerinnen. Wichtig ist, dass man schon versucht zu verhindern, dass es überhaupt zu einer Überhitzung des Körpers kommt und zu diesen Austrocknungsbeschwerden und Ähnliches. Da gehört dazu, dass man vielleicht auch mitschaut, dass die richtige Kleidung getragen wird. Demente Patienten ziehen sich vielleicht inadäquat an oder zu fest an in dieser Zeit. Dass man schaut, dass Bewegungen, Tätigkeiten im nicht häuslichen Bereich, vor allem in den kühlen Morgenstunden oder im späten Abend stattfindet und nicht die Leute in der prallen Sonne zum Mittag unterwegs sind, dass man versucht, die Gegebenheiten, wo sie sich aufhalten, entsprechend zu kühlen und dass man auch aufs Flüssigkeitsmanagement achtet. Und das ist ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Das Durstgefühl nimmt mit dem Alter ab, nimmt bei gewissen Erkrankungen zusätzlich ab und wir verlieren eben durch diese Kühlprozesse, die der Körper versucht zu optimieren, doch deutlich mehr Flüssigkeit und es ist wichtig zu schauen, dass gerade ältere Patienten, Patientinnen ausreichend klare Flüssigkeiten vor allem zu sich nehmen, um hier nicht in dieses Risiko zu kommen. Und da spreche ich ja noch gar nicht von Medikamenten, die hier noch ein zusätzliches Risiko in sich bergen.
Da würde ich eher auch gerne sozusagen drauf eingehen. Davor habe ich noch eine Frage. Jetzt haben wir immer von älteren Mitmenschen gesprochen, von chronisch kranken Menschen. Gibt es auch jüngere Menschen, die das Risiko häufig unterschätzen?
Ja, wir sind da sicher in den beiden Extrembereichen, also ältere Patienten, die mich halt häufiger betreffen, aber genauso am Anfang des Lebens, also Kinder, neugeborene Säuglinge oder auch stillende Mütter haben auch einen vermehrten Flüssigkeitsumsatz, haben erhöhte Hautoberfläche und das gilt auch für diese Patienten oder in dem Fall Betroffenen. Wo man auch aufpassen muss, gerade als Jugendlicher übernimmt man sich oft gern oder glaubt, man kann alles und man sieht immer wieder Leute, die dann bei 40 Grad laufen gehen oder sportliche Tätigkeit machen. Das kann auch für einen sonst gesunden bei solchen enormen Temperaturen, wenn man noch zeitgleich körperliche Anstrengungen macht, aber auch hier ein Risiko bergen und wir sehen leider auch immer wieder Patienten, Patientinnen, die nach Sportveranstaltungen oder vermehrter körperlicher Tätigkeit auch in einen sehr kritischen Zustandsbild teilweise ins Krankenhaus gebracht werden müssen.
Sie haben schon erwähnt den Aspekt der Medikamente. Ich glaube, an diesen Aspekt denken die wenigsten. Die meisten denken irgendwie, ich muss mehr trinken sozusagen und in den Schatten gehen. Gewisse Medikamente sollten ja bei großer Hitze oder bei Hitzewellen überprüft werden. Was sind das für Medikamente und wie merken Betroffene das überhaupt?
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und danke für diesen Hinweis und diese Fragestellung. Wir verwenden Medikamente vor allem bei Patienten mit Herzerkrankungen, die versuchen, Flüssigkeit, die das Herz selbst nicht mehr gut mobilisieren kann, aus dem Körper zu bringen. Das sind sogenannte Diuretika, nennen wir die im medizinischen Fachjargon, sozusagen Medikamente, die Flüssigkeit ausscheiden. Und wenn man in einer Situation ist, wo man an sich schon in einen Flüssigkeitsmangel kommt aufgrund der Hitze, kann es oft kontraproduktiv sein, diese Medikamente, die sonst aber sehr wichtig für denjenigen oder diejenige sind, weiterzunehmen. Und ich glaube, da sollte man in solchen Hitzephasen aber immer bitte mit ärztlicher Absprache überlegen, ob man diese Medikamente für eine gewisse Zeit nicht reduzieren kann oder pausieren kann. Man kann den Flüssigkeitsstatus sehr gut durch Gewichtskontrolle durch Kontrolle, ob die Beine geschwollen sind oder Ähnliches auch kontrollieren. Und das ist ganz ein wichtiger Punkt. Und es gibt noch eine zweite ähnliche Gruppe an Medikamenten, die sehr häufig mittlerweile bei Zuckererkrankungen eingesetzt werden. Die nennen sich im Fachjargon die SGLT2-Hämmer, sind auch Medikamente, die Zucker ausscheiden und damit auch Wasser ausscheiden können. Und auch diese Medikamente können bei massiver Überhitzung oder bei ansonsten Risiko von Austrocknung diese Situation noch zusätzlich verstärken und sollten in so einer Situation abgesetzt werden. Wir nennen diese Medikamente auch sogenannte Sick Day Drugs. Also das sind auch Medikamente, die man, wenn man generell krank ist, Fieber hat, Durchfallserkrankungen hat, auch absetzen. Und das gilt auch für solche Hitzeperioden oder Hitzewellen. Wenn ich vielleicht noch was Zweites hinzufügen kann, zweiter Aspekt bei Medikamenten ist noch wichtig, wie man Medikamente zu Hause vorrätig hält, wenn Hitze ist. Normalerweise steht, wenn Sie das lesen, bei den Medikamenten immer sind, bei Raumtemperatur aufzubewahren. Die meisten Medikamente Raumtemperatur, darunter versteht man aber nur bis 25 Grad. Und wenn man jetzt so Hitze oder Tropentage hat, kann es auch schon in den Wohnungen bis 30 Grad gehen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, auf das zu denken. Es können gewisse Medikamente wie Zäpfchen, Cremen oder Salben, aber auch zum Beispiel Pflaster, sogenannte Schmerzpflaster, können dann ihre Wirkung nicht richtig entfalten. Es kann es jetzt so Auflösungsprozessen kommen. Das ist auch wichtig, diese Medikamente entsprechend in kühleren Bereichen der Wohnung aufzuhalten.
Ich habe eine Nachfrage, weil Sie haben gesagt, Diabetes-Medikamente, zählt dazu auch diese Abnehmspritze, die ja ziemlich boomt?
Aus meinem Wissen jetzt sollte die Abnehmspritze hier kein Problem darstellen. Die Abnehmspritze ist ein sogenanntes Peptidmedikament. Da ist nur wichtig, das gehört in kühlen Bedingungen gelagert. Also da sagt man zwischen 2 bis 8 Grad, das ist Kühlschrank. Wenn diese Spritze jetzt im Handschuhfach im Auto liegt und wir am See parken, dann ist das Medikament zu verwerfen. Also das gilt für viele andere Substanzen auch. Eine ganz wichtige Substanz ist zum Beispiel auch das Insulin. Wenn man diese Insulin-Pens hat, die man sich verabreicht, auch die sind nicht hitzebeständig. Also wenn sowas am Fensterbänken zu Hause liegt bei 40 Grad, dann ist das Insulin kaputt und das darf man auf keinen Fall weiterverwenden.
Ich würde gerne zum Abschluss noch die Themen mit Ihnen besprechen, die auch wichtig sind, und zwar Flüssigkeit und Ernährung. Wie viel sollte man wirklich an heißen Tagen trinken? 2 Liter? 2,5 Liter?
Das ist mit den Zahlen immer so schwierig, weil sich das sehr individuell unterscheidet. Man kann einmal so als grobe produzieren, also mehrfach am Tag aufs WC gehen und der Hahn nicht stark konzentriert ist oder Sie gar keinen Harnabgang haben, dann sind Sie im richtigen Bereich. Das ist einmal so die Faustregel. Wenn man das jetzt an Zahlen festmachen will, sind diese 1,5 bis 2 Liter, die Sie gesagt haben, sicher richtig. Hängt aber davon ab, wenn ich mich körperlich betätige bei Hitze, dann kann es sein, dass ich das 3- bis 4-fache sogar davon benötige, weil wir auch durch Schweißbildung, durch Abatmung von Flüssigkeit über unsere Lunge sehr viel mehr Volumenbedarf haben. Über den Daumen gepeilt, in der Medizin sagt man pro Kilogramm Körpergewicht ungefähr 30 bis 35 Milliliter, also das kann man sich dann hochrechnen. Das wäre so der normale Tagesbedarf, der notwendig ist.
Ja. Ich bin ja ein absoluter Fan von Leitungswasser. Manche trinken das jetzt nicht so gerne. Gibt es da noch andere Getränke, wenn man sagt, okay, Wasser ist jetzt nicht so mein Ding, wenn ich auch sehr viel davon trinken muss, die sich eignen bei großer Hitze?
Also ich bin auch ein Freund von Leitungswasser, weil das, glaube ich, eine sehr gute Zusammensetzung hat. Vielleicht einmal zuerst, was man nicht unbedingt trinken sollte, sind halt für den Körper belastende Substanzen, da spreche ich einmal jetzt von Alkohol. Alkohol weitet zusätzlich unsere Gefäße, führt dazu, dass wir noch mehr Flüssigkeitsverlust haben, auch über die Niere, und wir dadurch noch ein höheres Risiko haben, wieder in einen Flüssigkeitsmangel zu kommen. Klare Getränke, gesüßte Tees, Fruchtsäfte, die verdünnt sind, das wäre das Ideale. Alles, was sehr schwer ist und mit alkoholischen Zusätzen, sollte man in dieser Situation vermeiden oder nur mit sehr viel Bedacht einnehmen.
Es gilt wahrscheinlich das Gleiche für Ernährung. Das heißt, Schweinsbraten mit Knödel ist wahrscheinlich nicht so gut zum Mittag zu essen. Welche Speisen empfehlen Sie?
Ja, da gilt ungefähr das Gleiche. Man sollte hier auch eher auf leichte, gut verdauliche Kost achten. Warum ist das so wichtig? Wenn wir etwas schwer verdauliches essen, so wie den sonst sicher sehr guten Schweinsbraten, den Sie angesprochen haben, benötigt der Körper dafür auch sehr viel Blut im Verdauungstrakt, um diese Verdauungsprozesse fortzuführen. Und dieses Blut geht dann in den Bereich, wo es sich um Kühlung handelt, um die Hautdurchblutung ab. Deswegen leicht verdauliche Sachen, keine zu fetthaltigen Sachen, keine zu schweren Sachen, vielleicht eher kleinere Gerichte, mehrmals am Tag aufgeteilt, das ist ideal. Und natürlich, wenn es geht, Obst, Gemüse, Salate, das ist etwas, was in dieser Jahreszeit sicher gut ist und an sich schon etwas kühlend wirken kann.
Ja, ja, vielen Dank, Herr Dr. Kröchenig, für das Gespräch, dass Sie sich Zeit genommen haben. Gibt es noch abschließend so Tipps, die Sie unbedingt unseren Hörerinnen und Hörern noch für die nächste Hitzewelle, die bestimmt kommt, geben möchten?
Ich glaube, wichtig ist, dass, wenn man weiß, dass eine Hitzewelle kommt, sich einmal kurz überlegt, was kann ich machen, was muss ich machen? Und der Tipp wäre, schauen Sie für Ihre Mitmenschen, vor allem auf die ältere Mitmenschen. Da sehe ich das größte Problem. Wenn Sie eine Tante, eine Großmutter haben, besuchen Sie sie täglich, schauen Sie, ob Sie gerade diese Personen mit der Hitzewelle gut zurechtkommen, weil gerade diese vulnerablen Patientengruppen brauchen unsere Hilfe in dieser Phase. Ich glaube, selbst ist man, wenn man jetzt nicht viele Medikamente nimmt und schwer krank ist, eigentlich kommt man gut darüber hinweg. Aber gerade die Älteren und auch die Kleinkinder brauchen sicher einen speziellen Blick auf die ganze Sache. Und wenn wir das machen, dann werden wir auch als Gesellschaft gut über die nächste Hitzewelle kommen und hoffentlich keine erhöhte Anzahl an Hitzetoten haben in diesem Jahr.
Ja, vielen Dank.
Recht herzliches Danke von meiner Seite.
Danke fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Und bis zum nächsten Mal bei Lebenswerk, dem Podcast der Ordensspitäler Österreichs.